TaxPod, der Steuerpodcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen TaxPod-Folge im neuen Jahr. Eine Episode, in der wir ein kleines bisschen zurückblicken wollen, was im letzten Jahr ein bisschen darüber hinausgreifend sogar geschehen ist. Und zwar in der Grunderwerbsteuer, die uns ja sehr umtreibt, weil sie schlicht bei, ja, nicht nur bei unseren Immobilienmandaten natürlich einfach eine enorme Bedeutung bekommen hat, gerade in den Situationen, in denen ja die Werte eigentlich für die Ertragssteuern klein geworden sind bei den Immobilien, aber natürlich die Verkehrswerte, die dahinter liegen für die Grunderwerbsteuer, nach wie vor gewaltig. Das möchten wir gerne besprechen in einer bereits vertrauten Runde. Jens ist mit dabei. Hallo Jens.
Hallo Götz, und bevor du sagst, und wer noch dabei ist, Götz ist ja heute mit einem wahnsinnigen Tempo unterwegs und der rastlose Berater, aber es ist die erste Folge im neuen Jahr, und was machen wir da? Wir wünschen natürlich ein frohes und gesundes neues Jahr unseren Hörern und hoffen, alle sind gut reingekommen, wir sind das und wir sind auch bestens gelaunt, und wie gesagt, der Götz ist schon wieder ganz unter Dampf, und deswegen gebe ich gleich an ihn weiter dann.
Ja, wir haben ja nicht ewig Zeit. Ja, man wird es erraten können, wenn wir Grunderwerbsteuer machen, dann ist bei uns natürlich jemand, der das als eine extreme Expertise entwickelt hat, nämlich Michael Josten. Michael, super, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns über die Grunderwerbsteuer zu sprechen.
Hallo Götz, hallo Jens. Von mir natürlich auch erstmal ein frohes neues Jahr. Und ja, mit Volldampf rein in das Thema, würde ich dann sagen.
Ja, und vor allem, wenn Götz sagt, wir haben jemand dabei, der sich sozusagen damit beschäftigt, wir haben jemanden dabei, der was davon noch versteht, ja. Und wir kommen auch gleich dazu, dass hier Götz und ich ja dachten bis vor kurzem, dass wir eigentlich auch noch so eigentlich ganz gut dabei sind. Und dann haben wir dann mit der Zurechnung von Grundstücken, kommen wir gleich dazu, ja, ein bisschen Anschluss verloren. Aber mit der Gesetzesänderung, so wurde mir jedenfalls gerade gesagt, sind wir wieder voll mit dabei. Ja.
Guter Moment zum Wiedereinsteigen. Genau, wir wollen unseren Podcast ein bisschen vom Globalen zum Konkreten bringen. Erstmal über die großen Entwicklungen, dann über Gesetzesänderungen und am Ende in Rechtsprechung. Insbesondere wollten wir die Entwicklungen zu § 6a festhalten und dann auch bis runter zu ganz schlichten praktischen Fragen, wie sich dieses Anzeigewesen entwickelt hat. Aber das kommt zum Schluss. Wir fangen mit den großen Dingen an. Und Michael, was uns ja umgetrieben hat, jetzt nicht in 2024, aber davor, ist natürlich das MOMO, das Modernisierungsmodell, eigentlich die große Reform der Grunderwerbsteuer. Das ist ja gekommen. Wir erinnern uns in der Gruppe um Herrn Desens, Drühen, Lohse, viele andere, Herr Krohn, Herr Wagner, so, die eben einen großen Satzwurf machen wollten. Abschaffung der Bewegungstatbestände. Ja, es gibt nur noch einen einzigen Ergänzungstatbestand, die Anteilsvereinigung. Und dann wurde das ja so flankiert über Anti-Missbrauchsregeln, die Erwerbergruppe, das dienende Interesse. Also wirklich alles neu gedacht. Und da, Michael, die Frage, wo stehen wir eigentlich im Jahr 2025, kurz vor Neuwahlen, muss man sagen, was ist hier eigentlich los, was ist da noch passiert, gibt es da Entwicklungen, die wir noch nicht kennen?
Und was ist vielleicht zu erwarten, vielleicht auch politisch, Michael, vielleicht kannst du das im Grunde auch schon sagen, ja?
Genau, also was ist da zu erwarten, wo stehen wir? Tatsächlich hat man das Gefühl, man steht in dem Thema mehr oder weniger bei Null. Es ist jetzt wirklich ruhig darum geworden. Man hat sich oft gefragt, was ist da los? Und das Letzte, was ich aus der Finanzverwaltung gehört habe, war große Verwunderung, dass da jetzt Einzelverbesserungsmaßnahmen am Gesetz vorgenommen werden. Man hat doch damit gerechnet, dass durch das MOMO jetzt vieles gelöst werden wird, wenn denn dann irgendwann dieses MOMO vielleicht mal Gesetz wird. Und das scheint jetzt auch signalisiert durch diese Einzelanpassungsmaßnahmen im Gesetz wohl momentan nicht der Fall zu sein, dass da noch etwas zu erwarten ist. Das ist zumindest mein letzter Stand dazu.
Und vielleicht hat man ja auch festgestellt, Michael, dass das Gesetz dann doch irgendwie funktioniert, vor allem mit diesen Anpassungen, ja. Und man muss ja auch sagen, solche Reformvorschläge gab es ja häufiger mal, ja. Der Kirchhoff hat es ja auch mal versucht, der Paul ja, so ein ESDG neu zu entwerfen, hat das auch neu durchnummeriert und das ist ja auch nicht auf so viel Erfolg, auf Zustimmung gestoßen, weil die Leute sich nur ungern umgewöhnen. Ja.
Da gebe ich dir völlig recht, Jens. Also wenn man sich mal anguckt, was sind die Themen eigentlich gewesen, die man mit dem Momo angehen wollte, also insbesondere wollte man Schwächen des geltenden Rechts ausmerzen und großes Thema war diese Unzulänglichkeiten bei den Zurechnungsregelungen, haben wir in den Griff bekommen, indem wir den 1.4a bekommen haben, auf den wir gleich kurz eingehen werden. Großes Thema natürlich, offene Gestaltungslücken zu schließen. Jetzt muss man aber auch sehen, die Bundesländer hatten teilweise Angst ums Steueraufkommen, ne? Also die Frage, die sich ja stellt, wenn wir Gestaltungslücken auf der einen Seite schließen, können wir noch so viele Fälle so umfassend besteuern, ne? Und Gestaltungslücken schließen bedeutet natürlich auch immer das Risiko, neue Gestaltungslücken zu öffnen, ne? Also Götz, du hast sie genannt, die Themen Erwerbergruppe, dienendes Interesse. Keiner weiß genau, was das bedeutet. Und
es gab
das
wird die Jahre. Es gab mal so eine DSTJG-Tagung zum Thema Steuergesetzgebung. Und da erinnere ich mich an einen Vortrag, in dem es hieß, also das Problem ist so, die großen Reformen, die müssen einfach perfekt aufkommensneutral sein. Deshalb kommen sie nie, weil man immer Angst hat, auch was zu verlieren. Und man kann es einfach nicht einschätzen. Genau. Aber in der Tat hat das ein bisschen auch Momentum verloren. Ne? Wir waren ja etwas überrascht. Es hatte ja noch dieses BMF-Eckpunktepapier gegeben, in dem das Momo dann ja eigentlich mehr oder weniger als Diskussionsgrundlage Eingang in die Initiative des BMF gefunden hatte und da ist aber dann natürlich nicht so viel passiert und die Gruppe hatte ja auch versucht, zum Beispiel die Änderungen zu 5 und 6 zu nutzen, um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten und eigentlich das Momo vorwärts zu bringen, so war jedenfalls der Eindruck und in der Sekunde, in der jetzt das Individual geregelt wurde.
Es waren weniger die Änderungen 5, 6, es waren die Änderungen im Personengesellschaftsrecht, die nutzen wollten, weil sie glaubten, dass man die 5 und 6 ändern müsste, was sie fehlgeleitet waren, muss man sagen.
Aber jetzt, wo es dazu zumindest mal eine Übergangsregelung gibt, ist natürlich für die nächsten, da kommen wir ja da auch gleich dazu, ist ja für die nächsten 2 Jahre jetzt erstmal Ruhe im Karton und kein Druck mehr auf dem System und da hat es natürlich auch an Momentum verloren.
Ja, und da muss man einfach sehen, man kann noch eingreifen in das Gesetz. Es ist reparierbar, glaube ich, wie halt die Zurechnung von Grundstücken uns zeigt. Und damit muss es jetzt weiter, oder die Anpassung von 5 und 6, wo wir jetzt ja drauf eingehen werden. Daher, das Gesetz ist nicht so kaputt, wie man vielleicht denken mag, auch wenn es schwierig anzuwenden ist.
Wir werden sehen, das wird ja dann im Wesentlichen die Aufgabe einer neuen Regierung sein, ob das auf der Prioritätenliste ist. So, Michael, jetzt weg von den großen Reformen hin zu den kleinen Reparaturmaßnahmen. Vielleicht kannst du uns einmal auf den Stand bringen bei den Paragraphen 5 und 6, ja, Zweitmarktförderungsgesetz, JSTG, hat es ja mehrere Anpassungen gegeben. Wo stehen wir da? Und ach so, also vielleicht einmal nochmal vor die Klammer, es geht natürlich darum, können die Befreiungen für Personengesellschaften also im Grunde genommen durch die Transparenz der Personengesellschaft, die ja durch das MOPEC möglicherweise eingeschränkt worden sein könnte, stehen die eigentlich der Anwendung der Befreiung 5 und 6 entgegen?
Genau, das ist natürlich etwas gewesen, was die Beraterschaft und demzufolge natürlich auch die Mandanten ganz stark beschäftigt hat. Was ist eigentlich nach MOPEC und mit der, wie viele sagen, mit der Abschaffung des Gesamthandelsvermögens eigentlich aus den Paragraphen 5 und 6 geworden, die ja vom Wortlaut her regelmäßig von der Gesamthand und dem Gesamthandelsvermögen sprechen. Und da war natürlich zunächst einmal die große Befürchtung, dass die gar nicht mehr anwendbar sein werden. Dann wurde nachgebessert und jetzt wurde nochmal mit dem großen Wurf nachgelegt, dass bis zum 01.01.27 rechtsfähige Personengesellschaften als Gesamthandelsgemeinschaften und deren Vermögen als Gesamthandelsvermögen gilt. Das ist natürlich schon mal super. Darüber hinaus wurde auch daran gedacht, klarzustellen, dass noch laufende Nachbehaltensfristen eben nicht verletzt werden mit diesem Datum, weil wir wissen ja nicht, geht es danach weiter? Wie geht es weiter? Welche Vorschriften bekommen wir? Stehen wir danach ohne Paragraphen 5 und 6 da? Das ist ja alles derzeit noch offen. Aber was wir wissen ist, wir können jetzt noch zumindest 2 Jahre lang mit diesen Vorschriften arbeiten. Wir können auch dahingehend mit diesen Vorschriften arbeiten, dass wir Nachbehaltensfristen auslösen können. Und wir müssen uns dann zum 01.01.27 keine Sorgen machen, ob wir jetzt einen Satz Anzeigen in die Welt setzen müssen, rein vorsorglich, um mitzuteilen, vielleicht wurde hier die Beteiligung an der Gesamthand, ich nenne es mal, vermindert durch eine passive Aktion. Das brauchen wir uns jetzt nicht mehr zu fragen, so wie wir uns das damals gefragt haben.
Michael, vielleicht wo wir bei den Nachbehaltensfristen sind, Michael, und 5 und 6. Du hattest berichtet von einem ADV-Verfahren, was an der Stelle spannend ist. Vielleicht willst du das kurz mit unseren Hörern teilen?
Ja, absolut, genau. Das FG Düsseldorf hat hier beschlossen, dass die Nachbehaltensfristen, sofern sie vor dem 30.06.2021 ausgelöst wurden, sich nicht auf 10 Jahre verlängert haben. Das heißt, weiterhin die 5-Jahres-Frist nach altem Recht gilt. Das heißt, möglicherweise, wenn man einen Vorgang dann beispielsweise 2018 ausgelöst hat, einen Erwerbsvorgang, dann läuft die Nachbehaltensfrist nicht, wie die Finanzverwaltung es vertritt, bis 2028, sondern ist dann eben 2023 ausgelaufen. Auf dieser Grundlage könnte man halt jetzt entsprechend weitere Maßnahmen treffen, aber wir wissen halt auch, die Finanzverwaltung vertritt in ihren Erlassen etwas anderes.
Ja, und in der Tat, ein erstinstanzliches ADV-Verfahren wird einem wahrscheinlich nicht genug Rechtssicherheit geben, um irgendwas auf der Basis zu strukturieren. Und bis wir da irgendeine bessere Auskunft haben, sind wahrscheinlich auch die verlängerten Nachbehaltensfristen abgelaufen, sodass man sich nicht so viel wird davon kaufen können, vermutlich.
Ja, zumal ja der Gesetzgeber wahrscheinlich das auch wahrscheinlich gewollt hat, dass sich das verlängert. Ja, also deswegen muss man, glaube ich, wirklich mal abwarten, was der BfH sagt, und dann muss man abwarten, was die Verwaltung danach dazu sagt. Und vor allem danach noch, was der Gesetzgeber dazu sagt. Vielleicht stellt der das ja dann klar, wie er es eigentlich gemeint hat.
Also genau, von Sinn und Zweck her finde ich es richtig, wenn man sagt, die sind abgelaufen. Aber wie du zutreffend sagst, der Gesetzgeber, glaube ich, hat es anders gewollt. Sonst hätte er die Paragraphen hinten im 23 Grunderwerbsteuergesetz nicht so formuliert.
Ist aber auf jeden Fall was für die Abwehrberatung, wenn man da solche Fälle hat, ja?
Ja.
Absolut, völlig zu treffen.
Nächster großer Gesetzesänderungspunkt hatten wir auch im Zusammenhang zum JSTG 24 zu gesprochen. 1 Absatz 4a Grundstückszurechnung. Michael, vielleicht gibst du uns da nochmal wirklich in einer Nutshell, weil wir es ja schon beim JSTG gemacht haben, einen Überblick, wo kommen wir eigentlich her bei der Zurechnung und wo stehen wir jetzt mit dem neuen Gesetz und warum ist das genau der Zeitpunkt, wo Jens und ich auch wieder lückenlos aufschließen können.
Und warum gibt es eigentlich das Gesetz, warum ist das gekommen, ja? Das ging ja vorher auch ohne.
Genau, es ist völlig zutreffend, es ging vorher auch ohne. Und was ist passiert? Bis, ich würde sagen, 2021 hat sich niemand so recht die Frage gestellt, wem ist das Grundstück eigentlich zuzurechnen, grunderwerbsteuerlich. Das Grundstück gehörte zum Vermögen, wenn es halt in ihrem Eigentum stand. Und dann war noch klar, wenn sie es verkauft hat, zwar noch Eigentümerin war, aber verkauft hatte bereits, dann gehört es halt nicht mehr zu ihrem Vermögen. Soweit, das waren so die Grundsätze, nach denen man auch gearbeitet hat. Und ganz plötzlich hat sich das Recht geändert. Und der BfH hat zweimal Recht geurteilt dazu und gesagt, ja, aber wenn man nach 1.3, 3a einen Erwerbsvorgang verwirklicht hat, dann ist auch einer im zivilrechtlichen Sinne nicht grundbesitzenden Gesellschaft möglicherweise Grundbesitz zuzurechnen. So, dann hat niemand genau gewusst, ist das dann 2 Gesellschaften zuzurechnen, ist es noch mehr zuzurechnen? Oder anders gesagt, wahrscheinlich 2 zuzurechnen, vielleicht aber auch nur einer. Das war nicht so klar und dann hat die Finanzverwaltung ihren Zurechnungserlass herausgegeben und klargestellt, also das kann, ist mindestens einem zuzurechnen, aber wahrscheinlich auch 2. Und am Ende hat sie aber sogar offen gelassen, wenn es 2 zuzurechnen ist, auf welcher Ebene wird besteuert. Und das bedeutete natürlich für die Mandantschaft, für uns herauszufinden, wo ist denn nun das Grundstück und für wen müssen wir so eine Anzeige erbringen. Und wer einmal versucht hat herauszufinden, wo die Grundstücke in so einer Struktur stecken, wem sie alles zuzurechnen sein könnten, der weiß, was daraus folgt, nämlich A, Chaos. Viel Arbeit, Chaos und ganz viele Anzeigen, weil das Gesetz ja an einigen Stellen vollständige und fristgerechte Anzeigen fordert. Und das hat auch der Gesetzgeber wohl mitbekommen, dass das nicht richtig sein kann. Und da hat er uns wirklich mal einen Gefallen getan mit diesem neuen 1 Absatz 4a Grunderwerbsteuergesetz und gesagt, ich stelle jetzt im Gesetz klar, wo ist eigentlich das Grundstück? Das ist bei der Gesellschaft, die es halt zuletzt erworben hat.
Zivilrechtlich oder auch durch Fiktion, durch grunderwerbsteuerliche?
Ja, genau, also nach 1.1 nur noch, nicht mehr nach 1.3, 1.3a.
Also im Grunde genommen zivilrechtlich nur, dass der Zeitpunkt, wann das Grundstück in die Gesellschaft reinkommt oder rausgeht, natürlich von den grunderwerbsteuerlichen Wertungen abhängt, wann der Erwerbsvorgang grunderwerbsteuerlich.
Und das kann ich auch völlig verstehen, wenn ich ein Grundstück verkauft habe. Und der Erwerber oder ich habe dafür Grunderwerbsteuer gezahlt, dass ich dieses Grundstück dann nicht nochmal besteuere durch einen Anteilsübergang, das finde ich sowas von zutreffend. Also da kann ich nur sagen, das ist eine völlig zutreffende gesetzliche Regelung.
Ja, gehört aber auch nicht viel Judiz dazu, Michael.
Nee, das ist richtig zu viel. Aber es macht natürlich jetzt wieder möglich, auch die Anamnese von der Grunderwerbsteuersituation einer Gruppe, einer Unternehmensgruppe, wieder nur anhand des Charts und der Eigentumsverhältnisse durchzuführen, ohne erstmal eine lange Recherche über die Historie machen zu müssen. Ja. Das war ja die im Grunde genommen das Problem, dass man von einem Organisationsstrukturchart überhaupt nicht mehr wissen konnte, wo die Zurechnung eigentlich war, sondern da tief in die Vergangenheit einsteigen musste. Unglaublich aufwendig, total fehleranfällig, weil keiner mehr weiß, was für Vorgänge das denn dann damals waren und wie das vom Timing genau war. Also das ist schon echt eine Riesenerleichterung.
Genau. Also das Einzige, was man sich da jetzt noch fragen kann, was ich bereits diskutiert habe, aber nicht für zutreffend halte, ist halt die Frage, wirkt sich diese Vorschrift auf die Fiktionen des Grunderwerbsteuerrechts aus? Ne? Die sind ja halt nun mal die Rechtfertigung des Grunderwerbsteuergesetzes, der Ergänzungstatbestände. Das Grundstück bewegt sich fiktiv irgendwo hin, von irgendwem zum irgendwem. Und das ist die Rechtfertigung für 2a, 2b, 3 und 3a Grunderwerbsteuergesetz. Hat das jetzt irgendeine Auswirkung darauf? Das halte ich für nicht zutreffend.
Was das ist, Auswirkungen haben könnte?
Dass es Auswirkungen haben könnte, genau. Aber kann man mal drüber nachdenken, glaube ich.
Ja, vielleicht willst du mal einmal ganz kurz nochmal den Fall bilden, den wir zwar schon beim JSTG hatten, aber wo dieser abwegige Gedanke herkommt.
Ach ja, genau. Also den Fall hatten wir schon gebildet, genau. Jemand bringt mehr als 90% der Anteile an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft ein. Diese Personengesellschaft ist jetzt auch bereits Altgesellschafterin der Kapitalgesellschaft. Über den 1.2b wollen wir also gar nicht sprechen hier an der Stelle, sondern wir sagen einfach, das ist ein 1.3 Nummer 3 an dieser Stelle. Ja? Und da ist lang hergebrachte BFH-Rechtsprechung, das Grundstück bewegt sich in diesem Fall wie folgt, vom Anteilseinbringenden zur anteilserwerbenden Personengesellschaft. Und diese Grundstücksbewegung berechtfertigt es in diesem Fall zu sagen, ja, okay, Grundstück geht vom Alleineigentümer Personengesellschaft über, in Höhe der Beteiligung an der Personengesellschaft wird also die Grunderwerbsteuer nicht erhoben. Ja. Jetzt muss ich natürlich sagen, nach dem 4a, dem neuen, ist das Grundstück überhaupt da oben, bei dem der das einbringt, also war ihm je das Grundstück zuzurechnen, Fragezeichen. Wo ich sage, ja, klar, das sind die fiktiven Bewegungen.
Ich glaube auch, also die Fiktion, die betrifft die Ausgangsstruktur, ja, wo ist das Grundstück eigentlich? Aber dieser Bewegungsvorgang, den das Gesetz fingiert, der ist ja, wie du gesagt hast, die gesamte Rechtfertigung überhaupt für die Besteuerung an der Stelle. Das ist Grundbaustein eigentlich der Erwerbstatbestände, also der Ersatztatbestände. Deshalb kann das da eigentlich keine Auswirkungen haben. Aber ja, wir haben schon andere abwegige Ideen in der Grunderwerbsteuer erlebt. Ja, ich glaube, in der Tat, dann lassen wir diesen fernliegenden Gedanken zurück und widmen uns jetzt einer Norm, die für uns natürlich überragende Bedeutung hat, nämlich der Paragraph 6a. Ich persönlich wundere mich immer so ein kleines bisschen über den 6a. Also ich denke, es gibt Konzernklauseln an vielen Stellen im Gesetz, wenn ich so an den 8c denke. Und wenn man so in die Rechtsprechung guckt, die sind eigentlich nahezu streitfrei. So, jetzt mal abgesehen von Einzelfällen. Und dann haben wir den 6a, der in seiner Konstruktion so kompliziert ist, dass er einfach andauernd vor den verschiedensten Sorten von Gerichten für die verschiedensten denkbaren Fragen gechallenged wird, geändert wird. Das ist eigentlich unglaublich. So.
Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Interessenlage, Götz. Also jetzt mal so aus etwas größerer Flughöhe. Ja, den 6a, den hat man ja auf Bundesebene verabschiedet, wenn man gesagt hat, es macht eigentlich total Sinn, ja, im Gleichklang mit den anderen Konzernklauseln letztlich hier keine Grunderwerbsteuer zu erheben, wenn wir Grundstücke im Konzern bewegen. Total sinnvoll, ja. Nur, dass das Aufkommen irgendwie ja nicht irgendwie beim Bund dann am Ende ist, sondern dass, obwohl die Länder da auch irgendwie vielleicht Interesse haben und vielleicht auch die Finanzverwaltung eigentlich auch Bock darauf haben, vielleicht dann doch zu besteuern, ja. Also, weil auch vor allem mit zunehmender Höhe der Grunderwerbsteuer ist das, glaube ich, von eben fiskalischem Interesse. Und ich glaube, da kommt das halt eben her. Ja, auf der einen Seite gibt der Gesetzgeber, der es gerne Erleichterung möchte. Und auf der anderen Seite, glaube ich, da die Finanzverwaltung, die sagen, aber das Aufkommen ist auch nicht schlecht.
Das ist, ja, das mag so sein, das ist jetzt ein fiskalisches Interesse, aber unter dem Gesichtspunkt, ja, Decluttering würde man wahrscheinlich sogar sagen
Ja,
und
total.
vielleicht sogar die Bürokratieabbau, der ja nun in anderen prominenten Ländern gerade sehr aktiv vorwärts getrieben wird und ja auch schon, also die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ja mal diskutieren lässt. Ich meine, ein bisschen mehr Milei-Wagen hat ja schon für Aufreger gesorgt, aber da passiert nun mal sowas in Argentinien und darf man, glaube ich, nicht ignorieren. Und ich finde, der 6a ist einfach ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine Norm ihre Zielsetzung eben nur sehr unzureichend eigentlich erfüllt. Ja, und ich glaube, die jetzt nachfolgenden Fälle, die beweisen das auch. Und wir wollten hier mal so eine Bestandsaufnahme auch mal wieder machen, weil nämlich man dachte ja so ein kleines bisschen nach diesen 5 BFH-Urteilen da in 2019 oder 2020 oder wann das war, ist eigentlich alles gesagt. So, wir haben A-Brauerei, EuGH, Beihilfe ist vom Tisch und jetzt hat der BFH gesagt, eigentlich müssen wir das maximal weit auslegen, den 6a, da ist alles gesagt,
Ja,
aber
zu Recht.
mitnichten.
Ja.
Mitnichten. Da ist danach eben noch ein ganz schön viel nachgekommen und das wollen wir jetzt einmal hier. Hier auch in jüngster Zeit, das wollen wir mit dir, Michael, ja einmal aufarbeiten, ne?
Aber vielleicht, Götz, bevor wir da einsteigen, was du so natürlich zu Recht sagst, ist wirklich dieses Mindset-Thema. Ich glaube, da muss auch sich wirklich was verändern, ja, weil im Grunde auch für unsere ausländischen Mandanten, ja, die hier investieren in Deutschland, für die stellt sich halt die Finanzverwaltung halt in den letzten Jahren jedenfalls eben. Ja, nicht als jemand da, der im Grunde auch Investitionen mit positiv begleitet, sondern als so ein echter Gegner, der im Grunde ihr versucht, eben der 6a ist ein schönes Beispiel, irgendwie mit Winkelzügen, die dann vielleicht im Gesetz angelegt sind, dort letztlich den Bewegungsspielraum zu begrenzen. Und ich glaube, da muss ich wirklich was tun. Ne?
Zumal es ja so eine Art Dummensteuer ist. Also muss man ganz ehrlich sagen, also wenn der 6a irgendwo ein Hindernis ist, dann führt das ja meistens dazu, dass es nicht gemacht wird. Weil wenn eine Umstrukturierung groß geplant wird und die Konzernklausel greift aus irgendwelchen blöden Gründen nicht, dann ist das ja meistens ein steuerlicher Super-GAU, der dann schlicht dazu führt, dass die Maßnahme unterbleibt. Der wirtschaftliche Kollateralschaden ist wahrscheinlich viel, viel größer, als dass das eben ab und zu mal bei jemandem, der da irgendeinen Tritthaken übersehen hat, tatsächlich mal platzt, was das fiskalisch einem bringt. Also
Ja, und vor allem, Götz, wenn wir es trotzdem machen müssen, dann übertragen wir halt eben 89,9% dann der Anteil und müssen halt 10% zurücklassen, was zu idiotischen Strukturen führt, ja, die wir dann vielleicht wieder in den Griff bekommen, indem wir dann ERVs bilden, so, dann haben wir wieder wirtschaftlich wieder alles hergestellt. Also deswegen, in der Sache macht es keinen Sinn.
ja, also naja, wenn mein zweiter Vorname Milei wäre, dann würde ich jedenfalls würde ich hier mal jemanden drauf ansetzen, ob der 6a
Du
nicht mal
musst ein
vielleicht eine
aufpassen, Götz.
Verbesserung.
Nicht, dass unser Podcast hier noch auf Grundlage des Digital Service Acts irgendwie
Ja.
runtergenommen wird,
So, genug
ja.
davon. Michael, vielleicht einmal, ich meine, wir wollen jetzt über das letzte Jahr sprechen, aber wir haben ja neuen gleichlautende Erlasse von Mitte 23. Vielleicht kannst du einmal die Historie so ein bisschen aufziehen, was ist da noch passiert und dann auf die Urteile, die jetzt gekommen sind, eingehen.
Ja, Götz, genau. Also das ist natürlich völlig zutreffend, wenn du sagst, da wurde zu viel entschieden und trotzdem kann man sich immer noch darüber trefflich streiten. Und Da greifen wir mal einen Fall aus dem Erlass aus 23 auf. Das ist die Ausgliederung aus einem Einzelunternehmen auf eine Kapitalgesellschaft, wo die Finanzverwaltung sich im Erlass immer noch ohne Begründung querstellt und sagt, das geht nicht, Punkt. Und es fehlt an jeglicher Begründung, wo man schon sich fragt, kann das eigentlich sein? Kann man eigentlich eine Auffassung einfach so grundlos in den Erlass schreiben? Wo wir doch eben die von dir genannten Urteile aus 2019 haben, wo doch schon ganz eindeutig hervorgeht, dass dieser Fall zugunsten des Steuerpflichtigen ausgehen muss. Und der Fall liegt auch entsprechend beim Finanzgericht, beziehungsweise wurde vom Finanzgericht auch schon entschieden, das geht. Und jetzt liegt er beim BfH und dann sind wir dann in 2024. Wir hatten jemanden, der hat sich die mündliche Verhandlung angehört und ja, das Ergebnis wird wohl sehr, sehr eindeutig sein. Das wird zugunsten des Steuerpflichtigen ausgehen. Und letztlich hat der BfH wohl auch nur gesagt, der Senat gesagt, na, das haben wir doch alles schon entschieden. Es kann doch jetzt A, nicht auf die Richtung ankommen. Also ich verschmelze auf die natürliche Person, das soll gehen. Raus aus der natürlichen Person, das soll nicht gehen. Warum soll das nicht gehen? Weil in der Überschrift des 6a das Wort Konzern auftaucht. Also das sind alles fadenscheinige Begründungen und worüber streiten wir uns da? Das kann einfach nicht richtig sein, dass wir uns über eine solche Frage streiten wie die Kesselflicker.
Ist natürlich total fiskalisch motiviert auch. Ne? Am Ende des Tages ist das der einzige Weg, über ein 6a in die Kapitalgesellschaftsstruktur überzuwechseln. Und ab Klar. dann ist man natürlich in der Konzernwelt und kann ja. da weiter umstrukturieren. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, schon der Weg rein soll eben einmal mit dem Stein vollgelegt werden. Und sich fragt, warum? Wenn jemand sich dazu entscheidet, halt zukünftig Geschäft über eine GmbH abzuwickeln, dann ist das seine machen. Betriebswirtschaftliche Entscheidung. Das sollten unsere Gesetze zulassen. Ja.
Genau, und zumal wir haben ja schon die Anforderung, es muss ein Umwandlungsvorgang sein, weil wenn ich eine einfache Sacheinlage in die GmbH mache, dann ist es ein 1-1 Nummer 1, dann bin ich eher aus dem 6a raus. Also die Einschränkungen sind ja bereits im Gesetz angelegt und jetzt auch noch grundlos, wirklich grundlos in den Erlass reinzuschreiben, das geht nicht. Und wenn man dann in der Finanzverwaltung nachfragt, warum geht das denn nicht? Ja, das ist kein Konzern, weil natürliche Person und der Konzern war nicht vorher da. Alles vom BfH entschieden. Und ich meine, wir haben ja auch in anderen Gesetzen die Möglichkeit, dass eine natürliche Person eine Konzernspitze ist. So ist es ja jetzt nicht. Na, auch wenn sich der Blick ins Einkommensteuergesetz jetzt da vielleicht verbietet, aber das muss man natürlich trotzdem mal sehen. Na, dass da auch wieder Resinenpickerei ohne Ende betrieben wird.
Dein Wort in Gottes Ohr, dass dieses Urteil dann tatsächlich so ausgeht, wie man das nach der mündlichen Verhandlung erwartet und dann auch hoffen, dass die Reaktion des Gesetzgebers da nicht auch wieder einen Strich durch die Rechnung macht, man weiß ja nie. Genau. Aber das ist, glaube ich, eine gute Nachricht und das muss man im Blick haben, weil das wirklich ja wirtschaftlich von sehr, sehr großer Bedeutung ist, gerade dieser Schritt.
Genau, ja.
Da werden wir aber sicher dann separat mal berichten, wenn es soweit ist. Dann, Michael, weitere Fälle, die ja ganz viel mit der zur Neugründungssituation zu haben und den Vorbehaltensfristen von 6a hier. Was hat sich hier getan?
Genau, also wir haben hier mehrere FG-Entscheidungen in der Sache. Einbringung zur Neugründung, Ausgliederung zur Aufnahme, Ausgliederung zur Neugründung. Wann ist eigentlich die Vorbehaltensfrist irrelevant, unerheblich? Und da haben wir zum Beispiel das FG Sachsen, das sagt, die Vorbehaltensfrist ist unerheblich. Das muss ich sagen, es gibt, glaube ich, einen BfH-Beschluss, wo bereits anders, ich nenne es mal, entschieden wurde. Ich glaube nicht, dass dieses FG Sachsen-Urteil hinsichtlich der Vorbehaltensfrist Bestand haben wird, was gegebenenfalls deswegen ein bisschen schade wird, weil das FG Sachsen tatsächlich an der Stelle ins internationale Steuerrecht geht, in Artikel 24 DBA.
Ja, das ist echt total spannend. Da in dem Urteil ging es ja um einen Vorgang, der nicht dem deutschen Recht unterliegt. Und der 6a, der hat ja eigentlich die Beschränkung, dass das nur für deutsche, inländische und EU-EWR-Vorgänge gilt. Und Michael, was bringt da der Artikel 24? Das ist ja
genau.
Erstmal also keine Norm, also sagen wir mal, keine Norm, die man mit dem Grunderwerbsteuergesetz verbindet, ja?
Nein, absolut. Ne? Und da muss man dann natürlich auch tatsächlich drauf kommen und sagen, ja, der Artikel 24, der verbietet es, Steuerausländer, nenne ich es mal, einer deutschen Steuer zu unterwerfen, beziehungsweise verbundene Unternehmen eines, ich nenne es mal Steuerausländers, einer Besteuerung zu unterwerfen, die im Inland so nicht zur Besteuerung führen würden.
Ja, also zu einer Diskriminierung letztlich nach der letztlich Staatsangehörigkeit oder nach der Ansässigkeit, genau.
Genau. Und das bedeutet natürlich, steuerbar wären beide Fälle, egal ob im Ausland oder im Inland vorgenommen. Das heißt, man muss also den 6a Grunderwerbsteuergesetz auf den Auslandsvorgang erstrecken, obwohl es vom Wortlaut der Norm nicht so vorgesehen ist. Und das ist natürlich wirklich eine super Entscheidung vom FG Sachsen zu sagen, ja, das ist hier auch möglich. Also zumindest das OECD-Musterabkommen zieht da jede Steuer drunter, auch wenn sie in Artikel 2 nicht genannt ist.
Ja, da muss man, glaube ich, dem Finanzgericht schon ziemlich Respekt zollen. Ja. Also das war selbst für mich überraschend. Ja, und man denkt natürlich, was machen die da ja mit irgendwie dem Diskriminierungsverbot in einem Doppelbesteuerungsabkommen, das ja nur Ertragssteuern erfasst und manchmal nicht mal alle Ertragssteuern. Und dann plötzlich soll hier sozusagen die Grunderwerbsteuer eine Rolle spielen. Also das muss ich sagen, war überraschend, aber der Wortlaut in der Tat, wenn das DBA jedenfalls so ausgestaltet ist, Michael, wie du es gerade gesagt hast, ja, dass im Grunde da in Artikel 24, was ist das, ja. Absatz 6, OSC-Musterabkommen steht, dass wirklich Steuer jeglicher Art da gemeint ist. Ja.
Genau, und das, da muss man natürlich dann, wenn man sich das jetzt erstmal wahrscheinlich in der Verteidigungsberatung zunutze machen will, muss man natürlich gucken, in welchem Land ist man. Also wenn man da einen Vorgang in UK hat, da hat man leider schlechte Karten, weil da fällt die Grunderwerbsteuer wohl nicht drunter. Und wenn man dann einen Vorgang hat, der mal in den USA spielt, mal in UK, so wie wir einen Fall haben, ja, dann hat man plötzlich die komische Situation, dass man nach der Lösung des FG Sachsen zum Ergebnis käme, hat alles, was in den USA stattgefunden hat, ist begünstigt und alles, was in UK stattgefunden hat, ist nicht begünstigt nach 6a.
Am Ende muss man ja sagen, der Weg dahin gedanklich, Grunderwerbsteuer am Doppelbesteuerungsabkommen zu messen und da die Antidiskriminierung drauf anzuwenden, ist erstmal ein weiter Weg. Wenn man da aber erstmal angekommen ist, gibt es eigentlich herzlich, also insbesondere wenn ausdrücklich die anderen Steuern auch über die von Artikel 2 des DBA erfassten Steuern hinaus unter die Antidiskriminierungsklausel gezogen werden, dann ist die Diskriminierung hier des Inlands- und des Auslandssachverhalts ja einfach mal glasklar und die Anwendung des Artikel 24 ebenfalls glasklar, sodass es eigentlich in der Tat überhaupt keine Diskussion über das Ergebnis des FG Sachsen geben kann, wenn eben das Doppelbesteuerungsabkommen passt. Also ist echt gut.
Ja. Und vielleicht im Verhältnis zur USA vielleicht noch die Anmerkung, und das gibt es ja in anderen zu anderen Ländern auch. Es gibt ja noch andere Abkommen über letztlich auch Doppelbesteuerungsabkommen hinaus. Ja, also sozusagen, wenn man erstmal auf der Linie ist, ja, also wenn man das berühmt-berüchtigte Freundschafts- und Schifffahrtsabkommen von, weiß ich nicht, 1945 mit den USA, nein, das ist ein bisschen jünger, aber und daraus ergeben sich auch Diskriminierungsverbote. Ja, also das kann gut sein, wenn man da vielleicht mal schaut, dass man auch auf der Basis vielleicht sogar zum Ziel kommt. Und solche Verträge gibt es auch mit anderen Staaten, ja.
Und jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der BfH auch etwas zu Artikel 24 sagt und nicht sagt, das kann dahinstehen, weil wir haben ja hier keinen Fall zur Neugründung, sondern zur Aufnahme und der ist ohnehin nicht begünstigungsfähig, deswegen äußere ich nicht weiter. Er würde wirklich, wirklich hier ja was Hilfreiches in die Welt setzen, wenn er sagt, Artikel 24 ist hier anwendbar.
Ja, sehr spannend.
Okay, so vielleicht noch, dann da machen wir das Spektrum noch voll. Also zu diesem Thema, reicht es eigentlich aus, wenn man so eine Neugründungssituation eigentlich hat, aber zivilrechtlich das dann eben doch nicht auch technisch als Ausgliederung zur Neugründung zu machen, sondern einfach eine Gesellschaft zu gründen und dann sofort die erste, also die Gründungssacheinlage quasi mit Anteilen zu machen, in denen Immobilien sind. Reicht das aus für den 6a? Gab es ja noch andere Urteile. Das FG Sachsen war jetzt eigentlich positiv, ist ja insgesamt ein sehr steuerpflichtigen, freundliches Urteil. Du hast schon gesagt, BFH-Beschluss spricht schon eigentlich dagegen, dass das passt. Und es gibt auch andere FG-Rechtsprechung, die dagegen spricht, ne? Vielleicht müssen wir ja gar
Genau.
nicht so groß drüber sprechen. Ich nehme einfach mal das FG Nürnberg, 25. April 2024, 4K 990 aus 22. Da ist auch die Revision anhängig beim BFH. Das sagt eigentlich relativ klar, dass das eben dann nicht umwandlungsbedingt ist, dass hier die Vorfrist nicht eingehalten werden konnte. Es ist natürlich ein bisschen nervig, weil man am Ende des Tages gesellschaftsrechtlich das dann so strukturieren muss, dass es eben passt, was ja problemlos geht. Einfacher wäre das auch hier, das zuzulassen, weil es einfach den Aufwand senken würde. Und jemand, der es wirklich will, der kriegt es nämlich jetzt auch hin. Also gibt herzlich wenig Grund, das so zu beschränken. Aber gut.
Also mit Missbrauchsverhinderung hat das alles nichts mehr zu tun.
Ja. Und ähnlich dann das FG Baden-Württemberg vom 26. April 2024. Ja, da ist eben auch die Ausgliederung zur Aufnahme erfolgt und der aufnehmende Rechtsträger ist erst 3 Wochen vorher gegründet worden. Das ist eigentlich super vergleichbar zu einer echten Neugründungssituation. Aber auch da hat das FG Baden-Württemberg gesagt, nee, nee, das ist eben nur bei der Neugründung kann man auf die Vorbehaltensfrist verzichten.
Genau. Ja, und das FG Hamburg, das uns nochmal ganz klar zeigt, wir brauchen ein herrschendes Unternehmen.
Aber ist vielleicht auch ganz interessant, also weil wir es auch schon mal in der Diskussion und Argumentation von anderen Beratern in einem Pitch-Verfahren gesehen hatten. Also wenn zwei Gesellschafter 50-50 an einer GbR beteiligt sind und dann wird diese GbR irgendwo eingebracht, dann ist das kein 6a-Fall. Ja, es gibt eben kein einherrschendes Unternehmen, sondern nur zwei Gesellschafter 50-50. Und die Kollegen hier hatten da eben argumentiert, dass sie eigentlich wie so eine Personengruppe mit kompletter Interessengleichheit, also fast so gepoolt unterwegs waren und dass das doch eigentlich ausreichen müsse. Da hat das FG Hamburg vom 13.03.2024 relativ klar gesagt, nee, das reicht nicht, hier so gleichgerichtete Interessen zu haben. Und Michael, also wir fanden das halt deshalb so lustig, weil wir die Argumentation eben anderswo schon gesehen haben. Das kann man nicht
Genau,
ernsthaft
wir haben das gesehen
ausgestalten.
und letztlich glaube ich, wenn man so eine GbR haben möchte, dann braucht diese, muss man erstmal alles in die GbR einlegen, damit die irgendwie herrschendes Unternehmen ha sein kann und dann hat die GbR die Anteilsvereinigung. Also so einfach geht es dann leider nicht. Ja. Und ich glaube, hier wird man wenig Schützenhilfe bekommen, insbesondere nicht von der Finanzverwaltung.
Ja. Und dann soll es, glaube ich, irgendwie auch noch EU-rechtliche Themen, Michael, geben, ja, im Grunderwerbsteuerrecht. Also auch da gibt es wohl sogar irgendwie ein paar Entscheidungen dazu. Und ja, außer mir ist da natürlich hier in dem Kreis jetzt niemand so ein richtiger Profi im EU-Recht. Deswegen dachten wir, holen wir jetzt noch einen richtigen Profi dazu. Und Götz, willst du mal gerade den Thomas Sendke da irgendwie mal einwählen? Den überraschen wir jetzt mal. Der muss uns das mal erklären, bitte.
Ja, das sollten wir in der Tat tun.
Ja, und da ist er auch schon, Thomas Sendke, ja, bekannt bundesweit als der Experte für EU-Recht, ja, insbesondere für die EU-Grundrechte. Um die wird es, glaube ich, heute nicht gehen, aber ich lasse mich auch ehrlich gesagt ein bisschen überraschen. Thomas, sag mal, genau, da gibt es ja vor allem eine Entscheidung, eine gerichtliche, ja, zu Frage Grunderwerbsteuer und EU-Recht. Du hast dir das ja mal angeschaut. Ist da irgendwas drin, was uns interessieren könnte und unsere Hörer?
Genau, das ist ganz interessant. Und zwar gibt es ja nicht nur das Primärrecht, sondern auch Sekundärrecht. Und die EU hat schon vor relativ langer Zeit eine Kapitalverkehrssteuerrichtlinie erlassen, weil die EU auch festgestellt hat, wenn ich jetzt auf die Ansammlung von Kapital oder gewisse Umstrukturierung indirekte Steuern innerhalb der EU erhebe, dann ist das potenziell natürlich erstmal schädlich für den Binnenmarkt. Deswegen wollte man das weitestgehend unterbinden und hat diese Kapitalverkehrssteuerrichtlinie nochmal neu gefasst. Das ist jetzt die Richtlinie 2008/7 EG. Und darin ist vorgesehen, dass nur noch gewisse sogenannte Gesellschaftssteuern erhalten bleiben können, die es früher schon gab. Aber alle anderen indirekten Steuern, die auf irgendwelche Umstrukturierungen oder Ansammlung von Kapital bei Kapitalgesellschaften erhoben werden, sind im Grundsatz mal verboten. Das ist der Ausgangspunkt und hier dann auch der Anknüpfungspunkt dafür, vielleicht zu sagen, hier könnten wir Konflikte mit unserem Grunderwerbsteuerrecht haben.
Und das betrifft auch eine Altsteuer dann, ja. Das heißt, also alle möglichen Steuern, die eine Umstrukturierung dann betreffen könnten, sagst du, das sozusagen könnte auch für Altsteuern relevant sein, ja?
Genau, also es gibt einen sachlichen Anwendungsbereich logischerweise der Richtlinie, die stellt in erster Linie mal auf Kapitalzuführungen bei Kapitalgesellschaften ab. Also das wäre jetzt so ein Fall, den wir hier nicht unbedingt haben. Aber es gibt halt auch gewisse Umstrukturierungen, die dieser Kapitalzuführung dann mehr oder weniger jetzt für Zwecke der Richtlinie gleichgestellt sind. Und unter anderem werden halt auch wohl Verschmelzungen erfasst. Und das hat zumindest zuletzt dann auch das FG München auch konkret festgestellt, dass wohl eine Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, bei der dann auch gegebenenfalls Grunderwerbsteuer ausgelöst wird, jedenfalls mal im Grundsatz hier eine solche Umstrukturierung im Sinne der Richtlinie darstellt.
Und hat das Gericht denn auch einen Verstoß angenommen?
Nein, die haben keinen Verstoß angenommen. Und zwar muss man sich das so vorstellen, es sind im Prinzip zwei verschiedene oder Rechtsfolgen angeordnet. Die wichtigste Rechtsfolge eigentlich aus unserer Sicht wäre, dass prinzipiell mal ein Erhebungsverbot für diese indirekten Steuern besteht. Das
Na
heißt, die
gut.
Mitgliedstaaten dürften tatsächlich von den Kapitalgesellschaften jetzt keine indirekten Steuern auf die Kapitalzuführung oder auf die Umstrukturierung erheben. Da hat das FG München aber dann schon festgestellt, es läge überhaupt keine Umstrukturierung vor, weil, also zumindest jetzt hier, weil im Rahmen der Grunderwerbsteuer hier nur an die veränderte Eigentumszuordnung angeknüpft würde, aber nicht an die Verschmelzung selbst. Das ist, sage ich mal, vielleicht ein bisschen sehr formalistisch, würde ich behaupten, dann gedacht. Denn im Ergebnis ist es natürlich sehr wohl dann die Verschmelzung, die jedenfalls
Ja.
dann mittelbar mal die Grunderwerbsteuer auslöst. Ne? Also das ist ein sehr weites oder ein eher, ja, vielleicht umgekehrt ein sehr weites Verständnis, wie das FG München das hier sieht. Aber vielleicht ein bisschen zu formalistisch, würde ich sagen. Wenn man aber jetzt überhaupt davon ausgehen würde, dass das hier unter das Erhebungsverbot fällt, dann muss man sehen, dass es auf einer zweiten Ebene immer noch eine Rückausnahme dazu gibt. Und zwar sieht die Richtlinie vor, dass gewisse Besitzwechselsteuern auf die Einbringung von gewissen Liegenschaften in eine Kapitalgesellschaft weiterhin von den Mitgliedstaaten erhoben werden dürfen. Das sagt die Richtlinie. Und da stellt sich jetzt natürlich wieder die Frage, ob denn die Grunderwerbsteuer darunter zu subsumieren ist. Und das hat das FG München dann angenommen. Also für den Fall, dass man überhaupt davon ausgehen würde, dass es unter das Erhebungsverbot fällt, soll also die Rückausnahme greifen. Insbesondere, weil wohl der Begriff der Einbringung im Sinne dieser Richtlinienbestimmung dann recht weit hier auszulegen wäre. Und da kann man natürlich dann auch wieder Kritik dran äußern und sagen, ist überhaupt ein fiktiver Grundstücks- oder Besitzwechsel jetzt wie in einem Fall wie 1 Absatz 3 Nummer 4 Grunderwerbsteuergesetz, um den es hier ging, ist das überhaupt etwas, was unter diese Ausnahmevorschrift gefasst werden kann? Ist das überhaupt noch eine Einbringung? Und ich glaube, man muss einfach sehen, das sind sehr spannende Rechtsfragen und der BfH hat sich vor einigen Jahren, im Jahr 2007, schon mal mit vergleichbaren Rechtsfragen befassen müssen. Hat das da genau in dem Sinne jetzt praktisch entschieden, wie es auch das FG München im aktuellen Verfahren gemacht hat. Aber, und das ist ganz entscheidend, der BfH hat damals von einer Vorlage an den EuGH abgesehen. Der hat gesagt, das ist mehr oder weniger unzweifelhaft, wie das hier auszulegen ist, ein Akt klär und dafür brauche ich überhaupt keine Vorlage an den EuGH und hat pauschal dann diese EU-Rechtswidrigkeit der Grunderwerbsteuer abgelehnt. Und jetzt
Das wird ja wahrscheinlich heute nicht mehr gehen, Thomas. Ja, es gibt ja dazwischen gab es jetzt ja mal ein paar Ereignisse, wo auch das Bundesverfassungsgericht dem BfH auf die Finger geklopft hat und gesagt, so einfach ist nicht. Du musst schon auch noch dich damit beschäftigen und vorlegen, wenn zweifelhaft ist, ja.
Genauso ist es. Und das ist, glaube ich, die spannende Frage. Jetzt wird der BfH jetzt vorlegen und in welche Richtung das dann ausgeht, ist natürlich schwer zu prognostizieren. Also mein Eindruck ist, dass gerade auch die Literatur mit guten Gründen hier sagt, dass eigentlich der Anwendungsbereich dieser Richtlinie auch vom Sinn und Zweck eher weit auszulegen ist und dafür dann wiederum die Ausnahme von den Erhebungsverboten, unter anderem halt auch für diese Besitzsteuern, eher eng auszulegen ist. Das entspricht zumindest auch der Rechtsprechung des EuGH, wonach Ausnahmevorschriften tendenziell ja eher eng auszulegen sind. Der BfH macht es aber interessanterweise bislang genau umgekehrt und auch das FG München jetzt und sagt, der Anwendungsbereich der Richtlinie ist eher eng zu verstehen, dafür die Ausnahmevorschrift dann für die Besitzwechselsteuern sehr weit. Und da habe ich doch so meine Zweifel, ob das am Ende überzeugen kann.
Echt interessant. Also es hat natürlich gravierende Auswirkungen. Also es ist ja jetzt eine Rechtsfrage in einem sehr frühen Stadium, so mit unsicherem Ausgang. Aber wenn da sich was draus entwickelt, dann wird es eben wirklich, also dann ist das Fiskalinteresse wirklich getroffen, ne? Muss man sagen.
Ja, absolut. Aber
Ja.
interessanterweise, der EuGH interessiert sich ja selten für die Fiskalinteressen der Mitgliedstaaten. Also wie groß jetzt da wirklich dann auch solche Erwägungen in Betracht gezogen würden, weiß ich nicht. Ich glaube, die Forderung zum jetzigen Verfahrensstand muss ganz klar sein, dass der BfH das vorlegt an den EuGH, um überhaupt mal eine Klärung dieser Rechtsfrage herbeizuführen. Denn so klar, wie der BfH in seiner 2007er Entscheidung die Rechtslage dargestellt hat, sehe ich sie zumindest nicht. Ja.
Und ich meine, das müsste man sich mal, ich meine, wir haben uns jetzt ja nur ganz kurz damit beschäftigt, Thomas, ja, aber das kann man natürlich auch noch ein bisschen vertiefen, ja. Warum gibt es denn so Dinge wie die Fusionsrichtlinie? Damit will man ja auch grenzüberschreitende Umwandlungen erleichtern, ermöglichen, ja, und zielt natürlich mal primär auf die Ertragssteuern, weil die natürlich einem im Auge sind und im Grunde konterkariert ja hier die Grunderwerbsteuer genau den Sinn und Zweck. Und vielleicht muss man diese, was war das, die Kapitalverkehrsrichtlinie im Grunde genau letztlich eben auch vor diesem Hintergrund bewerten, ja, und auslegen.
Absolut, genau. Die stehen mit Sicherheit in einem gewissen Kontext, auch mit anderen Richtlinien. Und diese Kapitalverkehrssteuerrichtlinie sagt ja ganz klar, wir wollen im Interesse des Binnenmarktes jetzt indirekte Steuern auf wirtschaftlich sinnvoll oder betriebswirtschaftlich sinnvolle Umstrukturierungen hier vermeiden. Die Frage ist dann, wie weit das am Ende zu ziehen ist. Das weiß, glaube ich, noch keiner so richtig. Aber deswegen kann am Ende auch wirklich nur der EuGH da letztverbindlich darüber entscheiden.
Perfekt. Das ist in der Tat so. Und ich glaube, damit müssen wir das auch hier stehen lassen. Aber es ist super, dass du uns das kurz eingeordnet hast. Also Michael, großartig, dass du diesen Fall aufgebracht hast, weil es wirklich eine spannende Frage ist. Und Thomas, danke, dass du das aufgearbeitet hast. Dann gehen wir weiter mit dem Kerner Grunderwerbsteuerrecht und entlassen dich mal hier aus unserem Call. Vielen Dank, Thomas.
Gerne, viel Spaß noch.
So, wir widmen uns mal wieder dem Groundwork. Noch einen letzten Punkt, Michael, wolltest du abhandeln? Und zwar so ein bisschen aus dem, wir hatten ja gesagt, so Signing-Closing-Thematik, das ist jetzt auch schon ganz schön lange her, das ist jetzt nicht mehr für aktuellen Rückblick geeignet, aber du wolltest mal berichten, so ein bisschen aus der Compliance-Seite auch, was bedeutet das jetzt aktuell gerade Grunderwerbsteuer zu machen, Anzeigen etc. Vielleicht gibst du uns mal eine Einschätzung da aus dem Grunderwerbsteuergeschäft der Praxis, ja.
Ja, sehr gerne. Genau, Thema Compliance. Also was wir jetzt momentan vermehrt wahrnehmen, ist einfach Verspätungszuschläge, die momentan einfach ganz, ganz schnell ja festgesetzt werden müssen. Ja, das sind halt 0,25% der festzusetzenden Grunderwerbsteuer, die da anfallen pro angefangenen Monat. Und das läppert sich ganz, ganz schnell zu sehr hohen Beträgen, auch bei sehr, sehr kleinen Fällen. Ich habe jetzt auch Grunderwerbsteuer bei steuerfreien Fällen, Verspätungszuschläge bei steuerfreien Fällen gesehen. Ne? Und jetzt habe ich hier gerade einen Fall gelesen, 3 Jahre zu spät. Ne? Also da kommen wahnsinnig hohe Beträge zusammen, die man auch einfach im Blick haben muss, auch als Berater, dass man da. Ja, auch allein schon aus diesem Grund, wer mich kennt, weiß, ich zeige lieber zweimal zu oft als einmal zu wenig an.
Jedenfalls bei der Grunderwerbsteuer.
Genau, bei der Grunderwäsche. Und da muss man auch einfach sehen, die vollständige und fristgerechte Anzeige, die hat seinen Grund, also insbesondere die fristgerechte Anzeige, die hat seinen Grund nicht nur beim 16. Grunderwerbsteuergesetz, sondern auch bei dem Aspekt Verspätungszuschläge, die sich einfach dann auch mal auf 100.000 Euro läppern können, wenn man da einfach ein Jahr ins Land ziehen lässt. Weil wir eben keine Deckelung auf 25.000 Euro haben hier.
Ja, und ich meine, man mag das mit den Anzeigen dann manchmal so ein bisschen verlachen und sagen, boah, jetzt, wir müssen jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, aber ich glaube, dass diese These ist falsch, ja. Also man muss päpstlicher sein als der Papst, weil die Erfahrung
Richtig.
einfach von dem, was da jetzt passiert und was man so sieht, einfach eine gravierende Bedeutung dieser unfassbar nervigen Grunderwerbsteueranzeigen zeigt und die ja auch einfach sehr gut und sehr schnell erstellt werden müssen, muss man sagen. Das ist ja wirklich, wirklich ein Problem, ja.
Genau. Deswegen glaube ich, gerade wenn man auch Umstrukturierungen macht, ich habe das ja von Michael gelernt, ich meine, der hat ja schon fast masochistische Züge, wenn es da um diese Anzeigen geht, aber dass man auch, wenn man zum Beispiel Umstrukturierung plant, dass man letztlich diese Anzeigen mitplanen muss im Vorfeld. Ja? Also man kann nicht sozusagen sagen, jetzt strukturieren wir mal um und dann sagen wir, und jetzt beschäftigen wir uns mit den Anzeigen. Das kann halt gerade bei großen Umstrukturierungen, wo vielleicht viele Gesellschaften mit vielen Grundstücken betroffen sind, das kann mal schief gehen, weil man das einfach zeitlich gar nicht mehr hinbekommt. Ja?
Genau, das hast du völlig recht, das bekommt man zeitlich nicht mehr hin. Die Finanzverwaltung sagt aber ja auch, wenn man mit denen über diese 2-Wochen-Frist diskutiert, ja, aber ihr wisst doch vorher, was passiert. Manchmal wissen wir das, oft aber auch nicht, weil wenn da jemand sagt, ich möchte jetzt die Anteile kaufen und damit aufstocken, dann hat er im Zweifelsfall zu diesem Zeitpunkt gar keinen Einblick bei der Gesellschaft. Und viel schlimmer wird es ja dann noch, wenn die Gesellschaft gar nicht weiß, was über ihnen passiert. Dann haben wir nämlich zwei Parteien, die nichts wissen. Der eine kann seine 1-3-Anzeigepflicht nicht verwirklichen, weil er nicht unten reingucken kann. Vielleicht auch gar nicht möchte, weil niemand soll wissen, was da oben passiert. Und unten die Gesellschaften, die ja auch im Zweifelsfall bei 1-2a, 2b oder nicht nur im Zweifelsfall, dann auch die Anzeigepflichtigen sind, die wissen ja gar nicht, dass über ihnen was passiert. Und dann heißt es plötzlich, und jetzt los, da passiert was. Es ist völlig unmöglich.
Und dann wird ein Grundstück vergessen.
Und dann wird ein Grundstück vergessen, genau. Und dann gibt es dieses Urteil 2.10 aus 21, das sagt keine Anlaufhemmung, wenn zumindest hinsichtlich eines Grundstücks die Anzeigen vollständig fehlen. Jetzt kommen die aus der Finanzverwaltung und sagen, ja, das bedeutet aber ja auch hier zum Beispiel für den 16. Grunderwerbsteuergesetz, wenn ein Grundstück vollständig fehlt, dann ist die Anzeige somit unvollständig. Das heißt hier, dann werden wir nochmal kurz beim Signing Closing, du hast keine vollständige Anzeige, du zahlst 2-mal Grunderwerbsteuer, weil du keine Chance auf den 16 hier hast oder du hast keine Chance auf die Rückgängigmachung, wenn es nur zum Signing kommt und nicht zum Verfügungsgeschäft. Also ein riesengroßes Dilemma, halte ich persönlich zwar alles für falsch.
Unfassbar
falsch. Richtig, für unfassbar falsch. Und es ist natürlich auch hirnrissig, wenn wir da eine Gesellschaft oder eine Konzernstruktur mit 500 Grundstücken drin haben. Ja, und ein Grundstück fehlt uns, weil dieses Grundstück zufällig ein Grundstück war, das ein Gebäude auf fremdem Boden ist. Es hat einfach niemand gewusst. Es kannte niemand, es ist völlig zu vernachlässigen. Und dann nimmt man 499 Grundstücke sozusagen in Sippenhaft, weil ein Grundstück fehlt. Das kann nicht richtig sein und das kriegt man niemandem mehr erzählt.
Da sind 499 Grundstücke, sind da richtig angezeigt und eins nicht. Da sind nicht 500 nicht richtig angezeigt worden. Aber, also, ich meine, ich habe gelernt durch dich auch, Michael, dieses Gesetz und seine Ausleger ticken teilweise auch einfach anders, als man das erwarten würde. Aufpassen.
Aber man muss auch sagen, wir haben eine größere Umstrukturierung jetzt kürzlich gemacht und dann hat Michael dafür auch die Anzeigen gemacht. In qualvoller Hingabe, muss man fast sagen. Und da gab es ein richtiges Lob von der Finanzverwaltung, Michael. Ja, also deswegen, falls sich jemand mithört, der irgendwie jemanden braucht, der diesen Irrsinn exekutiert, dann bitte nicht an uns, an Götz und mich, sondern an den Justen.
Genau, wie sagte gestern ein Mandant, als ich sagte, im Zweifelsfall mache ich das natürlich auch. Da guckte mich die Dame an und sagte, hey Justen, Sie sind sympathisch, aber irgendwie auch komisch.
So, perfekt. Ich glaube, wir sind sowieso schon echt lange unterwegs hier. Das ist aber nun mal so bei Überblicksvorstellungen. Da muss man sich den Podcast halt einfach aufteilen. Das geht ja heutzutage technisch gut, glücklicherweise. Michael, wir danken dir ganz herzlich. Das ist total super, ganz groß. Nicht nur, dass du die Sachen gut erklärst hier, sondern auch, dass du eben die Urteile auch aufbringst und einfach mit deiner großen Kenntnis da bis in die tiefste Vergangenheit der Grunderwerbsteuer so eine sichere Bank bist. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke euch. Es war wie immer eine Freude. Und ihr wisst ja, der Austausch über die Grunderwerbsteuer macht mir einfach Spaß und dann mit euch beiden erst recht.
Perfekt. Viel Spaß beim Hören. Alles Gute. Bis zum nächsten
Mal. Bis dann. Tschüss.
Taxpod, der Steuerpodcast.